Lasst uns gemeinsam Matthäus 2 aufschlagen und die ersten zwei Verse lesen. Matthäus Kapitel 2 vom ersten Vers. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des Königs Herodes, sieh, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Gott hat uns Menschen ein Verlangen ins Herz gegeben, etwas Höheres anzubeten. Und so wie es auch bei den Weisen vom Morgenland es war, die hatten das Verlangen, Jesus anzubeten. Und wir lesen auch in der Bibel ganz viel, dass Menschen Gott angebetet haben. Wir lesen auch, dass sie Götzen angebetet haben. Immer waren sie bestrebt, etwas Höheres anzubeten. Und immer mit dem Bewusstsein der eigenen Schwäche und der eigenen Abhängigkeit von etwas Höherem. Vers 7 bis 8. Da berief Herodes die Weisen heimlich und er fragte genau von ihnen, wann der Stern erschienen war. Und wies sie nach Bethlehem und sagte: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind. Und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, damit ich auch komme und es anbete. Auch hier lesen wir das heraus. Er wollte auch anbeten. Wen wir anbeten, das ist jedem selber überlassen. Und selbst ein Atheist, der nicht an Gott glaubt, nicht an etwas Höheres glaubt, nicht an Götter glaubt, selbst er, auch wenn er das nie zugeben würde, tief im Inneren weiß er, dass etwas Höheres es gibt. In Deutschland bezeichnen sich 23% als nichtgläubig und 11% bezeichnen sich als Atheisten. Auch wenn sie sich so nennen, Gott hat auch ihnen dieses ins Herz hineingelegt. Albert Einstein hat mal gesagt, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorstellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er anschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Sprich, wenn man etwas forscht und etwas entdeckt, was noch niemand entdeckt hat, dann ist es nicht so, dass man das erfunden hat, sondern das war schon da. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Und auch Werner Heisenberg, das ist auch ein Physik-Nobelpreisträger, so wie auch Albert Einstein, der hat gesagt, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum Atheismus, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Jeder Atheist, der hat sich zu wenig mit seinem eigenen Körper beschäftigt, mit der Natur, mit dem Weltall. Er kratzt an der Oberfläche mit seiner Erkenntnis, mit seiner Einstellung und deshalb glaubt er nicht an Gott. Aber jeder, der ein bisschen tiefer forscht, das bleibt nicht aus, dass er Gott begegnet. Der römische Dichter und Philosoph Seneca hat gesagt, allen Menschen ist der Glaube an Gott ins Herz gesät. Es lügen jene, die da sagen, dass sie nicht an die Existenz Gottes glauben. Denn in der Nacht und wenn sie alleine sind, zweifeln sie. Das heißt, dass der Glaube an Gott, der Glaube an unseren Schöpfer, das Normalste auf der Welt ist. Alle, die nicht an Gott glauben, die haben sich zu wenig mit ihrer Umgebung beschäftigt. Es ist heute zu beobachten eine Abflachung in dem ganzen religiösen Gebiet und angefangen von der Politik, dass sie sich immer mehr und mehr von Gott entfernen bis hin zu vielen religiösen Einrichtungen. Und wenn wir heute auf der Straße viele Menschen fragen würden, glaubst du an Jesus, würden viele das bejahen. Bei dem musikalischen Nachmittag habe ich einen Mann gefragt, ob er an Jesus glaubt. Dann hat er mich so ungläubig angeguckt und hat gesagt, natürlich glaube ich an Jesus. Und es sind viele Menschen, die an Jesus glauben. Und wir sind heute hergekommen, oder wir haben heute das Internet oder den Livestream eingeschaltet, weil wir an Jesus glauben. Und ich will heute noch einen Schritt weitergehen. Das, was mich so bewegt, das kann ich eigentlich so in Worte gar nicht richtig fassen, aber ich bin mir überzeugt, der Heilige Geist, der wird es übersetzen. Lasst uns Lukas 1 aufschlagen und die ersten vier Verse lesen. Lukas Kapitel 1 von Vers 1. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Begebenheiten zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, habe ich es auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es sind drei Worte, die im Vers 2 uns heute als Gedanke dienen sollen. Wir lesen hier, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen. Sprich, es sind Menschen, die Jesus persönlich kennengelernt haben, die gehört haben, was er gesagt hat, die die Zeichen und Wunder gesehen haben, die gesehen haben, wie er gelebt hat. Es sind Augenzeugen. Und dann heißt es von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Das sind nicht Menschen, die nur an Jesus glauben, sondern diesen Diener des Wortes. Der Glaube an Jesus, der endet nicht mit dem Glauben nur, sondern er endet mit dem Dienst seines Wortes. Wie viel Rechte hat eigentlich ein Diener? Darf ein Diener das machen, was er möchte, was er für richtig hält? Darf ein Diener auch mal nicht gehorchen? Wenn wir die Anweisungen unserer Vorgesetzten in der Firma nicht befolgen, dann kann das ganz schnell kommen, dass er nicht mehr unser Vorgesetzter ist, dass wir dann gekündigt sind. Und wenn wir Gott nicht gehorchen, dann wird Gott uns irgendwann auch loslassen. Er wird nicht mehr unser Herr sein. Und wir werden nicht mehr seine Diener. Dienen, das bedeutet bedienungslos alles zu erfüllen, was der Herr von mir möchte. Die Bibel spricht auch von Knecht. Glaubst du das, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, dass er hier geboren ist? Wir feiern jetzt Weihnachten. Glaubst du das, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Ostern. Glaubst du, dass das Blut die Kraft hat, deine Sünden zu vergeben? Und wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann will ich dir noch eine Frage stellen. Willst du ein Diener seines Wortes werden? Das ist eine weitreichende Entscheidung. Und wenn du bereit bist, ein Diener seines Wortes zu sein, dann ist das die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Für deinen Körper kann das vielleicht schaden, aber für deine Seele und für deine Ewigkeit ist es das Beste. Diener, die wir heute kennen, die dienen aus zwei Gründen. Einmal wegen Geld. Wenn wir jetzt den Beruf in der Bundeswehr mal betrachten, wir dienen Deutschland, dann dienen die, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Oder es gibt es heute immer noch, dass es Menschen gibt, die andere kaufen und die müssen dann ihnen dienen. Sprich, da ist ein Zwang dahinter. Die müssen das tun. Und wie ist das beim Dienst des Wortes? Jeder von uns dient doch freiwillig Gott. Jeder von uns kommt doch freiwillig zu den Gottesdiensten. Jeder von uns liest doch freiwillig die Bibel und betet auch freiwillig. Es ist doch kein Christ, der gezwungen wird, zu beten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir machen das doch freiwillig. Und der Dienst des Wortes, der geschieht aus Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 19 lesen wir, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und der Dienst, der geschieht aus Liebe, nicht aus Eigennutz, nicht gezwungen, sondern aus Liebe zu ihm. Lukas Kapitel 2, Vers 25 bis 30. Lukas Kapitel 2 von Vers 25. Und sieh, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott: Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden fahren nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Hier lesen wir von Simeon, der Gott diente. Und er hat hier eine Verheißung bekommen. Er würde nicht sterben, bevor er Jesus sehen würde. Er hat diesem Wort geglaubt, ein Diener des Wortes. Und er hat die Verheißung erlangt. Und wenn du auch ein Diener des Wortes bist, dann gelten alle Verheißungen in der Bibel, die noch offen sind, die nicht schon erfüllt sind, alle Verheißungen gelten auch dir. Wir haben so viele Verheißungen, an denen wir uns klammern können. Wenn wir Johannes 3,16 betrachten, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das ist eine Verheißung. An die dürfen wir uns klammern. Was ich lesen möchte, ist Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Offenbarung Kapitel 21 von Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Sieh, da das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Sieh, ich mache alles neu. Und zu mir sagte er: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, das der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Wer überwindet, der wird das alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Es dauert nicht mehr lange, und dann werden wir diese Verheißung erlangen. Dann werden wir auch wie Simeon sagen können: Meine Augen haben dein Heil gesehen. Lass uns noch Kolosser 1 aufschlagen, Kolosser Kapitel 1, den 23. Vers lesen. Kolosser 1, Vers 23. Wenn ihr im Glauben bleibt, gegründet und fest und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündet wurde, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Hier spricht Paulus, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dessen Diener ich bin. Ein Diener des Wortes. Verse 24 und 25. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch und ergänze in meinem Leib, was noch fehlt an den Leiden Christi für seinen Leib, der die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin. Wir lesen hier, wie Paulus sich dem Wort unterstellt hat, wie Paulus gedient hat. Auch wenn sein Körper gelitten hat, auch wenn er leiden musste, er hat gedient. Und ich wünsche, dass jeder von uns nicht nur ein Gottesdienstbesucher ist, jeder von uns nicht nur immer wieder den Livestream einschaltet, sondern dass jeder von uns ein Diener seines Wortes wird. Und das nicht aus Zwang oder nur, weil er irgendjemand was Gutes tun will, sondern aus Liebe zu ihm, aus Liebe, der uns zuerst geliebt hat, der uns so sehr geliebt hat und aktuell und heute immer noch unverändert liebt. Gott sei uns allen gnädig. Amen.